Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klarer Kopf mit EMDR, deinem Podcast für mentale Gesundheit und emotionale Balance. Willkommen zum vierten Teil meiner Serie über Traumaleid. In den ersten Teilen haben wir darüber gesprochen, was zum Beispiel kleine Traumata sind, wie die unser Leben beeinflussen können, was aber auch auf neurologischer Basis oder neurologischer Ebene passiert, zum Beispiel durch unsere Amygdala oder durch unseren Hippocampus, und haben uns aber auch angeschaut, was für einen Einfluss haben diese Traumata denn auf unser Belohnungssystem und sogar auch auf die komplette Struktur unseres Gehirns, die sogenannte Neuroplastizität. In der heutigen Folge soll es dann noch eine Ebene tiefer gehen. Keine Sorge, das wird jetzt keine Molekulargenetik-Vorlesung oder ähnliches. Es geht einfach darum, einfach zu verstehen, dass Traumata eben nicht nur so eine emotionale Ebene haben, sondern dass das Ganze bis auf die sogenannte Epigenetik runtergeht. Keine Sorge, wie gesagt, keine Chemie- oder Molekulargenetik-Vorlesung. Wir gehen genau darauf ein, was das ist. Und sei gespannt, was für einen Einfluss wirklich Traumata auf unsere eigene Genetik, auf unsere Epigenetik haben. Dieser Podcast ist vor allen Dingen dann für dich, wenn du dich für diese Zusammenhänge zwischen Gehirn, Emotionen, Erinnerungen, aber auch zum Beispiel deiner eigentlichen Genetik interessierst. Wenn du wissen möchtest, warum eben kleine Ereignisse so große Auswirkungen auf deine Gedanken, deine Gefühle haben können, dann bist du genau richtig hier. Und wie immer der Disclaimer am Anfang, wenn du jedoch auf der Suche nach einer detaillierten klinischen Analyse von Traumata bist oder eben spezifische therapeutische Maßnahmen benötigst, kann es sein, dass dieser Podcast nicht das Richtige für dich ist. Ich empfehle dir in solchen Fällen, professionelle Hilfe zu suchen. Du kannst dich auch gern bei mir melden für ein kostenloses Erstgespräch. Das geht über meine Website. Daten findest du in den Shownotes. Da werden wir in einer Viertelstunde bis zu einer halben Stunde mal kurz darüber sprechen, was sind so deine Herausforderungen, was sind so deine Traumaleid und wie kann ich dir helfen oder wie kann ich dir dabei helfen, die richtige Person zu finden, die dir dabei helfen kann. Aber legen wir los. Stell dir vor, deine Gene sind so wie ein riesiges Musikstück, eine riesengroße Partitur, ganz, ganz viele Blätter. Und da ist es so, dass auf dieser Partitur deine Körper- und Gehirnfunktionen sind. Und die müssen irgendwie dirigiert werden. Diese ganze Partitur ist nicht starr. Die ist lebendig und kann sich durch äußere Einflüsse verändern. Wenn die Partitur quasi unsere komplette Genetik ist, dann müssen wir natürlich irgendjemand haben, der sagt, welches Musikstück oder welcher Teil dieser Partitur zu welchen Zeiten gespielt werden soll. Und das ist im Orchester, wer ist der Dirigent? Und bei uns ist dieser Dirigent eben die Epigenetik. Und der Dirigent, der entscheidet, welche Teile der Partitur laut gespielt werden und welche eben leise im Hintergrund bleiben, welche aber auch vielleicht gar nicht gespielt werden. Und dieser Dirigent, das ist jetzt keine One-Man-Show, sondern der reagiert auf das, was du in deinem Leben erlebst. Wenn wir von Traumaleid, von kleinen Traumata sprechen, dann denken wir oft eigentlich nur an das Gedächtnis oder eben an emotionale Muster. Doch diese Erlebnisse, diese kleinen traumatischen Erlebnisse, die hinterlassen auch Spuren auf der genetischen Ebene. Emotionale Belastung, Kritik, Zurückweisung, andauernder Stress, die können epigenetische Veränderungen hervorrufen. Zum Beispiel durch Markierungen, die die Aktivität unserer Gene verändern, ohne die DNA selbst zu verändern. Also wir können unsere eigene Genetik nicht verändern. Die ist festgeschrieben. Wir können aber was anderes verändern. Und diese Markierungen, die entstehen oft als Reaktion auf irgendeinen Stressor, auf irgendeinen Stress. Und eigentlich ist das Ziel dieser Markierung, den Körper und das Gehirn besser auf zukünftige Belastungen vorzubereiten. Aber wie immer ist es natürlich so, dass dieser Mechanismus auch eine Kehrseite hat. Der kann nämlich unsere Stressachse überempfindlich machen, sodass wir dann eben in scheinbar harmlosen Situationen völlig überreagieren. Die Amygdala, du erinnerst dich vielleicht, das ist dieser kleine Wächter, unser Alarmsystem, das wird dann eben noch schneller aktiviert und wir fühlen uns bedroht, obwohl gar keine reale Gefahr besteht. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, das klingt alles sehr theoretisch, klingt alles irgendwie logisch, aber gibt es denn da auch irgendwelche Beweise dafür? Und es ist so, dass das ein Bereich ist, der in der wissenschaftlichen Denkweise oder wissenschaftlichen Betrachtung noch ziemlich in den Kinderschuhen steckt. Da gibt es noch bisher relativ wenig humanmedizinische Studien, aber natürlich umso mehr Studien mit Tierversuchen, zum Beispiel Studien mit Mäusen. Und bei diesen Mäusen haben zum Beispiel Forscher festgestellt oder haben beobachtet, dass Traumata über mehrere Generationen weitergegeben wurden. Wie kann das denn sein? Man hat doch mal irgendwann in der Schule gelernt, so habe ich das auch gelernt, strikt nach Darwin, die eigene Genetik gibt man weiter, Vielleicht kommst du zu irgendwelchen Mutationen und dadurch wird was angepasst. Aber meine eigene Lebensweise, meinen eigenen Lebensstil, den gebe ich doch gar nicht weiter. Das wurde doch mal irgendwann gesagt, dass es da so eine Schranke gibt. Ja, wurde gesagt, aber mittlerweile ist es eben durch solche Experimente zum Teil eben auch widerlegt. Wie hat sich das denn gezeigt? Wie konnten die denn das nachweisen? Naja, die haben einfach die Väter genommen und haben die einem Stressor ausgesetzt. Also die Mäuseväter wurden einem Stressor ausgesetzt, wurden einem Trauma Leid ausgesetzt. Und die haben dann selbst eben nicht nur selbstveränderte Reaktionen auf diese oder ähnliche Stressoren gezeigt, sondern auch die Nachkommen. Und diese Nachkommen, die waren diesem ursprünglichen Trauma nicht direkt ausgesetzt. Aber die reagierten trotzdem sensibler. Jetzt könntest du ja sagen, okay, wenn die dabei aufgewachsen sind, haben sie das dann irgendwie von der Verhaltensweise gelernt. Nein, auch da war es so, dass die zum Teil komplett getrennt gewesen sind, beziehungsweise künstlich befruchtet wurden. Das heißt, die Väter haben ihre eigenen Nachkommen und teilweise sogar über 2 Generationen eigentlich überhaupt gar nicht kennengelernt. Also konnten diese Nachfolgegenerationen das nicht von ihren Vätern lernen. Also war das quasi der Beweis dafür, dass diese Dinge auch wirklich weitergegeben werden über das eigene Erbgut. Genauer gesagt wurden dann auch epigenetische Markierungen gefunden. Zum Beispiel epigenetische Markierungen, die in Verbindung gebracht werden mit zum Beispiel dem Stresshormon, wie zum Beispiel dem Cortisol, oder in Verbindung gebracht werden zur Regulation vom Vasopressin. Vasopressin ist ein Hormon, das eben streng mit Stress, emotionalen Reaktionen und vor allen Dingen im Angstbereich ja tätig ist oder da erhöht gefunden wird. Und diese Nachkommenmäuse, also über 1 bis 2 Generationen hinweg, die waren viel ängstlicher als andere, also als eine Kontrollgruppe von anderen Mäusen. Und das war ein ziemlich beeindruckendes Ergebnis, was dabei rausgekommen ist, weil man, wie gesagt, immer gedacht hat, nein, das Ganze wird nicht weitergegeben. Das macht das Bild auf einen selbst auch ein bisschen anders oder verändert es. Weil wenn du dich mal gefragt hast, warum du in bestimmten Situationen so intensiv reagierst, also klassisch, wenn dich jemand kritisiert oder eine Gruppe dich ignoriert, dann kann es sein, dass diese überzogene Reaktion durch ein epigenetisches Muster beeinflusst wurde, das zum Beispiel in deiner Kindheit entstanden ist. Dein Körper hat eben gelernt, das ist gefährlich, und diese Botschaft wird dann jedes Mal aktiviert, wenn du dich in einer ähnlichen Situation befindest. Das waren, wie gesagt, Studien oder ist vor allem basierend auf Studien mit Mäusen. Aber es gibt auch Beobachtungen aus dem humanmedizinischen Bereich. Dafür müssen wir aber ein bisschen weiter zurückgehen, nämlich ungefähr 80 Jahre zurück, da war der Auslöser. Was war der Auslöser? Teile des Zweiten Weltkriegs. Genauer gesagt aus dem sogenannten niederländischen Hungerwinter 1944-45. Das war eine extreme Hungersnot, die in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs große Teile der niederländischen Bevölkerung betraf. Die deutschen Besatzungstruppen haben eben ja quasi die Versorgung mit Lebensmitteln blockiert und auch damit die Versorgung massiv eingeschränkt. Die tägliche Kalorienzufuhr sank dann in einigen Gebieten auf weniger als 500 Kalorien pro Person. Und das ist ein Bruchteil dessen, was ein Mensch benötigt, um überhaupt zu überleben. Und die Menschen, die während dieser Zeit unter dieser Mangelernährung litten, haben dann langfristige Veränderungen auf epigenetischer Ebene aufgewiesen. Vor allen Dingen Gene, die mit dem Stoffwechsel und der Insulinregulation zusammenhängen, wurden beeinflusst. Und Forschungen haben dann gezeigt, dass bei den Betroffenen epigenetische Markierungen auf dem sogenannten Gen IGF-2, brauchst du dir nicht zu merken, ist ein Insulin-like Growth Factor. Und dieses Gen spielt eben eine Schlüsselrolle im Wachstum und in der Zellregulation. Jetzt kann man sich überlegen, ist ja auch logisch, wenn ich eine Mangelernährung habe, habe ich da auch irgendwelche, ja, wird das mir irgendwie beeinflusst, auch auf epigenetischer Ebene. Aber bemerkenswerterweise wurden eben diese epigenetischen Veränderungen dann nicht nur bei den direkt Betroffenen festgestellt, sondern auch bei deren Kindern. Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft unter Hunger litten, hatten dann im späteren Leben ein viel höheres Risiko für bestimmte Krankheiten. Und jetzt kannst du mal selbst überlegen, welche Krankheiten könnten das denn sein? Die Eltern haben gelernt, sie müssen mit sehr wenig Nahrung zurechtkommen. Also hat sich der Körper darauf eingestellt. Was kann die Folge daraus sein? Krankheiten wie zum Beispiel Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes. Diese epigenetischen Markierungen veränderten die Regulation des Glukosestoffwechsels und haben dann dazu geführt, dass der Körper Nährstoffe effizient gespeichert hat, weil man hat ja nicht viel gehabt. Und das war dann eben eine Anpassung an diese Hungerperiode. Aber in einer Überflussgesellschaft, die dann später irgendwie aufgekommen ist oder nach und nach wieder aufgekommen ist, hat dann diese Anpassung jedoch dann zu Problemen wie eben Übergewicht, Adipositas und Diabetes geführt. Und im weiteren Sinne natürlich auch in Richtung von kardiovaskulären Erkrankungen. Es verschlimmert, also beziehungsweise das Risiko erhöht. Genauso, was die eigene psychische Belastbarkeit betrifft. Und Studien haben dann darauf hingedeutet, dass diese Kinder, also die Kinder von Betroffenen aus dem niederländischen Hungerwinter, empfindlich auf Stress reagierten. Deren Stressachse, die sogenannte HAN-Achse, Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse, war durch die epigenetischen Veränderungen in der Regulation so beeinträchtigt, dass das zu einer höheren Anfälligkeit für Angst und Depressionen geführt hat. Und die Enkelgeneration, also zwei Generationen weiter, die haben ebenfalls noch Spuren dieser epigenetischen Veränderungen gezeigt. Und das deutet eben darauf hin, dass dieser Einfluss von der Mangelernährung nicht nur die unmittelbare Generation, sondern auch die nachfolgenden beeinflusst hat. Und diese transgenerationale Weitergabe von epigenetischen Markierungen demonstriert ziemlich eindrucksvoll, wie Umweltfaktoren ja tief in die menschliche Biologie bis auf die Zellebene hinunter eingreifen können. Das vielleicht Erstaunlichste an diesem Ergebnis, aber auch insgesamt an der Epigenetik ist, dass diese Veränderungen eben nicht nur dich selbst betreffen, sondern potenziell auch an die nächste Generation weitergegeben werden kann. Studien haben eben gezeigt, dass Stress und Traumata in der elterlichen Generation, teilweise auch in der großelterlichen Generation, epigenetische Markierungen erzeugen, die dann die Stressreaktionen der Kinder beeinflussen können. Selbst wenn die Kinder in einer liebevollen und unterstützenden Umgebung aufwachsen. Kinder von Eltern, die zum Beispiel in ihrer Kindheit starken emotionalen Belastungen ausgesetzt waren, zeigen oft eine auch erhöhte Anfälligkeit für Stress und Angst. Die Gene tragen dann eben die gleichen Markierungen, die die Stressachse empfindlicher machen, obwohl sie selbst die ursprünglichen Belastungen überhaupt nicht erlebt haben. Die gute Nachricht ist aber, die Epigenetik ist eben keine Einbahnstraße. Wie der Dirigent, der dann auch mal sagen kann, ich möchte jetzt gerne dann doch einen anderen Teil eher erklingen lassen, ist es bei der Epigenetik eben auch so, dass genauso wie die negativen Erfahrungen Veränderungen hervorrufen können, können eben auch positive Erlebnisse und bewusster Umgang mit Stress diese Markierung auch wieder abschwächen. Durch zum Beispiel gezielte Entspannungstechniken, gesunde Ernährung, aber auch emotionale Verarbeitung, wie das eben durch das EMDR möglich ist, kannst du deinem Dirigenten, deiner Gene neue Anweisungen geben. Positive Veränderungen im Lebensstil und in der emotionalen Verarbeitung können dann nicht nur dich entlasten, sondern auch deinen ja, epigenetischen Rucksack, den du potenziell an deine nächste Generation weitergibst, leichter machen. Studien haben auch gezeigt, dass regelmäßige Bewegung und gezielte Resilienzförderung epigenetische Markierungen in positiver Weise beeinflussen können, indem sie die Stressregulation in deinem Körper verbessern und die Amygdala beruhigen. Die Epigenetik zeigt uns, dass unsere Reaktion auf die Welt eben nicht nur von unseren bewussten Entscheidungen abhängt. Also nicht, dass wir sagen, wir reagieren jetzt so bewusst, logisch, sondern diese Reaktion oder wie wir reagieren, das ist so tief in uns verwurzelt und eben auch beeinflusst durch vergangene eigene Erlebnisse, aber auch durch Erfahrungen unserer Vorfahren. Die Epigenetik erinnert uns aber auch daran, dass diese Veränderungen reversibel sind, also dass wir selber etwas verändern können. Genauso wie der Schalter drangehen kann, können wir den Schalter auch wieder wegmachen. Und es ist auch so, nicht falsch verstehen, also nicht jede Markierung von der DNA ist schlecht, sondern es werden auch Dinge markiert, die eben schlecht wären, wenn sie denn bei uns entstehen würden, also bestimmte Tumormarker oder ähnliches. Indem wir aber achtsam mit uns selbst umgehen und wirklich auch aktiv an unserer emotionalen Gesundheit arbeiten. Das ist ganz wichtig. Also es muss emotional natürlich passen, aber auch physiologisch passen. Können wir nicht nur unsere eigene Lebensqualität verbessern, sondern eben auch die Weichen für zukünftige Generationen neu stellen und eben auch verbessern. Das war jetzt eine ziemlich lange Folge über ja vor allen Dingen in den wissenschaftlichen Bereich der Epigenetik. Ich finde es eine super faszinierende Sache, weil ich bin selbst noch wirklich anders aufgewachsen. In meiner Schulzeit, Studienzeit auch so, war es wirklich so, dass es noch hieß, bestimmte Lebensstildinge werden nicht weitergegeben. jeder fängt wieder von vorne an. Aber mittlerweile weiß man eben, dass das eben nicht der Fall ist. Das soll zum einen aber auch keine Entschuldigung sein, dass man sagt, ja, ich habe auf jeden Fall das Trauma von meinen Großeltern noch irgendwie mit dabei. Aber es kann auch zu einem gewissen Teil auch wirklich eine Erklärung für bestimmte Dinge sein. Und wie gesagt, das Positive ist einfach, wir können durch unsere Lebensweise die eigene Epigenetik wirklich verändern. Ich werde noch mehrere Folgen darauf verwenden oder mehrere Folgen nutzen, um wirklich auch in bestimmte Bereiche der Epigenetik einzugehen. Also das, wovon ich jetzt heute gesprochen habe, ist die sogenannte Psychoepigenetik, also welchen Einfluss hat die Epigenetik auf unsere Psyche und umgekehrt. Aber es gibt eben auch ganz andere Bereiche, eben wie zum Beispiel die eigene Physiologie, also Physioepigenetik, Ernährungsepigenetik. Welche Bestandteile benötige ich denn auch wirklich, um ja auch da Traumata zu verarbeiten? Weil oftmals ist es so, dass es nicht einfach hilft zu sagen, okay, ich mache jetzt ein bisschen Traumaarbeit, mache ein bisschen EMDR. Das ist größtenteils nicht unbedingt immer das Ausreichende, sondern man muss es eben ganzheitlich angehen, aus ganz vielen verschiedenen Bereichen, um Traumata, Leid eben zu verarbeiten. Und das ist meine Herangehensweise. Also, vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist und dir diesen wissenschaftlichen Podcast angehört hast. In den nächsten Folgen wird es weniger, keine Sorge, ich verspreche, es wird weniger rein wissenschaftlich, sondern es geht wesentlich mehr darum, wie kann man das ganze Wissen denn jetzt auch anwenden. Aber mir ist wichtig eben auch wirklich zu zeigen, dass das Ganze eben ja mit einem ganzheitlichen Blick angeschaut werden muss. Dass es eben nicht reicht zu sagen, wie das viele Depressivkranke bestimmt schon mal gehört haben oder mit depressiven Verstimmungen, ja, stell dich mal nicht so an, denk mal positiv. Das kann teilweise schon viel verändern, aber da muss auch eine ganz andere Ecke auch noch verbessert werden. Also, nochmal endgültig vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Freu dich auf die nächsten Folgen und ich freue mich drauf, dich wieder in der nächsten Folge begrüßen zu können. Und wie immer, behalte einen klaren Kopf und mach's gut.